dann gibt es natürlich die Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also da sagt man, 100% weiß ich erst, wenn es wirklich Krach machen wird. Ja? Aber was mache ich mit der Information? In 15 Jahren werden wir mit 64,3%iger Wahrscheinlichkeit getroffen. Entweder wir ignorieren es oder wir setzen alles dran, dass wir was dagegen tun. So, zu wem gehst du jetzt?
Live-Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntesten Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, Lift Off. Wir sprechen heute über Asteroiden und wir starten die heutige Folge mit einem kleinen Quiz-Ratespiel, kleines Rätsel. Hallo Gernot, schöne Grüße.
Hallo Philipp.
Ich habe dir einen O-Ton vorbereitet, sprich okay. ein paar Sekunden einen Schnipsel aus einem bekannten Kinofilm. Und du hast im Vorfeld schon gesagt, lass mich raten. Wir haben es jetzt noch nicht vertieft. Du hast jetzt gerade auf einen Zettel zwei Möglichkeiten. Mhm. Und die Frage ist dann, ob du es erraten hast. Also die Zettel hast du bereits vorbereitet, die Titel stehen bereits drauf und dann würde ich dir sagen, spiele ich dir einfach schnell meinen O-Ton vor.
Okay, ich bin gespannt. Ja?
Dann erraten, welcher Film, das wirst du ganz leicht schaffen und dann schauen wir auf deine Zettel.
Okay.
Und schon geht's los.
This new one you're tracking.
Armageddon, Bruce Willis, also der Erzähler.
A global killer. Nothing would survive, not even bacteria.
Also sprechen tut das der Rockstar, der ältere dann.
Billy
Thornton.
Richtig, genau.
Ja.
Lass uns kurz auf deinen Zettel schauen.
Armageddon, ihr Bruce Willis gemeint.
Bruce Willis, Armageddon,
genau. Und das andere wäre von Impact, Elijah Wood. Das ist ein bisschen die softere Variante mit der göttlichen Tia Leone. Ach, ich verehre sie.
Genau. Das heißt mit Armageddon, du kriegst einen Punkt. Mhm. Bruce Willis war es in dem Fall nicht. Ja. Sie fragen also, wie groß ist er? Global Killer, not even bacteria will survive.
Genau, also Bakterien werden überleben. Bakterien sind die resilienteste Spezies auf dem Planeten, also die haben am wenigsten Sorgen dann. Fun Fact, Armageddon habe ich die Premiere in Cleveland gesehen, Ohio. Wie er rausgekommen ist, war 1998. Bin in einem halbgefüllten Kinosaal drinnen und da gibt es die Schlüsselszene, wo der Billy Bob Thornton als NASA-Direktor dem Präsidenten sagt halt, wir sind mit genauen Trajektoriebestimmungen mit dabei. Da arbeiten gerade meine besten Spezialisten der NASA dran und die Kollegen neben mir springen auf, that's me. Das war wirklich der Rette, was
sehr
ich echt gemacht
habe. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass du wirklich mit den ganz echten NASA-Superschlauköpfen Armageddon angeschaut.
Genau, das sehr war cool. Ziemlich cool, ganz genau.
Lass uns aber kurz auf diese Asteroiden-Thematik eingehen. Also, die sprechen ja von einem globalen Killer.
Genau.
Im Film sagen sie, nicht einmal Bakterien würden das Ganze überleben.
Genau.
So, die ganz simple erste Frage, globaler Killer, fliegt da draußen tatsächlich was herum, was dann für uns auf der Erde ein globaler Killer sein könnte?
Genau, also man muss ja wissen, je schneller die Dinger sind, umso mehr Wumms haben sie. Das geht mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, das heißt, wenn ein Objekt so ein paar hundert Meter spätestens ab einem Kilometer Durchmesser auf die Erde einstürzt, mit ein paar 10 Kilometern pro Sekunde, dann war es das für uns. Dann können wir eigentlich einpacken. Weil da zwar der Krater selber, das ist ein paar Kilometer Durchmesser, der ist wurscht, aber die Folgeeffekte wie weltweite Tsunamis mit mehreren hundert Metern Wellenhöhe, Krustenspannungen, die sich lösen, dass im San Fernando Valley in Kalifornien die großen katastrophalen Erdbeben passieren, Vulkanausbrüche. Es wird derartig viel Dreck in die Atmosphäre rausgeschleudert, dass die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre durch den Regen nicht mehr ausreicht, um schnell genug die Aerosole rauszuwaschen. Sprich, das Sonnenlicht kommt nicht mehr durch und es gibt einfach zu wenig Licht, dass Pflanzen wachsen. Sprich, die globalen Nahrungsketten werden unterbrochen und damit alles, was eine gewisse Grenzgröße von, man sagt, 3 Kilogramm Lebendgewicht überschreitet, wird verhungern im Endeffekt. Das ist nicht Theorie, das ist bereits mehrmals passiert auf der Erde und einer der Gründe, warum wir als Spezies von Homo sapiens sapiens da sind, ist, dass eben das zum letzten Mal zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo wir als Säugetiere die 3 Kilogramm noch nicht überschritten haben, sondern als kleine Beutelratten irgendwo in Südamerika rumgelaufen sind.
Also der Mensch an und für sich war schon da, aber noch nicht in der menschlichen Form.
Ganz genau. Und deswegen gibt es uns. Wenn es jetzt passieren würde, ist nur eine Frage, bis die letzte Konservendose gegessen ist.
Okay, also den Einschlag selbst würden wir selbst bei einem globalen Killer so weit überleben, aber alles, was danach passiert,
ganz
ist so verheerend, dass
richtig.
Dann
ist
nichts mehr überbleibt.
Ein klassischer nuklearer Winter wäre das dann. Das kennt man aus dem ganz anderen Bereich, im nuklearen Kriegsführung auch seit langer Zeit. Ist im Prinzip derselbe Effekt halt, Global Dimming. Und das wäre so extrem, dass danach Nahrungsketten kollabieren würden. Genau.
Okay. Mhm. Wow. Düster.
Ja, schon, um vielleicht den Hut noch draufzusetzen, dass ich nicht der Frage von ob das irgendwann passieren wird, sondern das ist eine Frage von wann ein so ein Objekt auf uns zukommt.
Es wird also noch düsterer.
Ja, statistisch gesehen ist es sogar schon überfällig, ist aber kein Problem, weil ein paar Millionen Jahre auf oder ab ist es wurscht, ja? Wenn es uns nicht erwischt. Aber es ist wert genug, sich die Sache genauer anzusehen, wo die Objekte sind, wie die abgewehrt werden können. Und damit willkommen genau in unserem Thema des heutigen Podcasts.
Du bist heute mein Bruce Willis, du bist jetzt der, also jetzt sind wir ganz unten in der Talsohle. Es war düster, es ist noch düsterer geworden.
Genau.
Es ist nicht die Frage ob, sondern wann.
Genau.
Jo, jetzt bitte zieh Bruce dir Willis. An dein Heldenkostüm.
Also, Heldenkostüm, symphonische Musik bitte, Engelschöre, volles Orchester halt, Slow-Motion-Walk zur Rakete, die den Nuklearsprengkopf zum Asteroiden transportiert und Nein, so nicht.
Du, aber ganz im Ernst, also globale Killer fliegen herum. Mhm. Ja, sie können die Erde treffen, sie werden die Erde treffen. Demnach gibt es aber, man schaut ja gerne ein bisschen dahin und der Mensch wird ja schlauer und hat ja super coole Technologien zur Hand. Das heißt, wir haben schon jetzt alles um uns herum sehr genau im Auge, weil so ein globaler Killer wäre ja relativ groß, den würden wir ja sehen.
Genau, die sind ja im Kilometerbereich, allerdings schwierig zum Entdecken, weil wenn das auch ein paar Kilometer groß ist, aber sagen wir jetzt ein paar hundert Millionen Kilometer entfernt ist, dann ist es im Prinzip dasselbe, wenn ich versuche, ein Stück schwarzer Kohle in einer rabenschwarzen Nacht nach oben zu werfen, um mit freiem Auge die Flugbahn zu verfolgen. Mhm. Viel Spaß. Ja?
Ja, wird schwierig.
Und genau das Problem, die Asteroiden sind tatsächlich zum Teil rabenschwarz, zum Teil sehr schnell, sehr groß, sehr gefährlich. Das heißt, man sieht sie nicht so leicht, vor allem nicht nach Stellen, wo sie praktisch aus ungewöhnlichen Orten kommen, also außerhalb der Umlaufbahn der Erde, zum Beispiel, also der Umlaufebene der Erde, also außerhalb der Ekliptik und so. Das ist schwierig. Deswegen gibt es Überwachungsprogramme. Also wirklich Kolleginnen und Kollegen, die jede Nacht den Himmel mit Großteleskopen absuchen. Aber selbst da ist es so, dass wirklich manche, man sagt potenziell gefährliche Asteroiden, also PHAs, Potentially Hazardous Asteroids, dass die zum Teil relativ spät entdeckt werden. Also zum Teil ein paar Monate vor der größten Erdnähe. Ja, das wäre durchaus denkbar, auch wenn das Ding einen Kilometer groß ist. Und in der Zeit schaffen wir es einfach nicht, dass wir eine Kollision abwehren können.
Okay.
Unsere beste Chance ist, dass wir die Dinger so frühzeitig zufälligerweise erkennen, dass vielleicht ein paar Umläufe in der Sonne es dauert, bevor das Ding mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei uns einschlägt und wir ein paar Jahre Zeit haben, uns auch davor zu bereiten.
Lass uns davor noch kurz bei dieser Beobachtung bleiben. Also, der Himmel wird beobachtet, jede Nacht quasi, sagst du, also demnach fast rund um die Uhr, weil irgendwo ist ja immer Nacht, oder wie?
Ja, genau.
Wo überall auf der Welt, gibt es das nur einmal auf der Welt, gibt es das fast also, überall? Wie schaut alleine diese Beobachtung einmal aus?
Also es gibt da ganze Netzwerke von Beobachtern, die sind zum Teil im Freizeitastronomiebereich angesiedelt. Man sagt halt, ja, was macht der Hobbyastronom? Ja, das sind schon, sagen wir, sehr hypertrophe Amateurastronomen. Sprich, die haben schon Geräte, die in ein Meter Spiegelklasse reingehen. Da gibt es schon ziemlich gewaltige. Und die suchen nach Asteroiden, nach Kometen, nach auch Meteoren zum Beispiel auch. Manche sind automatisiert unterwegs, Meteorkameras zum Beispiel. Manche suchen gezielter, wie zum Beispiel die Atlas-Konstellation, die gerade am 1. Juli zum Beispiel ein schräges Objekt detektiert hat, der für die übrigens nicht gefährlich ist, der 3I Atlas. Das ist das dritte interstellare Asteroidenobjekt, was wir da gesehen haben halt. Das Ding kommt mit, ich weiß nicht, wie viel Dutzenden von Kilometern pro Sekunde aufs Sonnensystem. Just passing by. Aber wenn der die Erde treffen würde, das wäre es gewesen. Ja?
Das war jetzt der zuletzt durch die Medien gegeistert ist. Hilfe, Hilfe, wir werden ausgelöscht. Er knapp daneben, weiter daneben.
Oder die
knapp.
Außerirdischen sind dahinter. Also da hat sich ja ein ganzer Wildwuchs an Spekulationen da rausgewachsen. Also,
aktuellste Info jetzt dazu, er fliegt knapp vorbei.
Nicht einmal knapp. Nach den jetzigen Berechnungen, ich habe gerade so die Zahlen mir angeschaut, die Erde wird am 19. Dezember in circa 2 Millionen Kilometern verfehlt werden. Das ist okay. Das ist jetzt einmal so die circa 5-6-fache Monddistanz oder 7-fache Monddistanz, das passt schon. Ja, das geht. Ja.
Ich pendle öfters nach Wien. Für mich ist das schon weit. Zwischen Wien und Innsbruck fahre ich da ein paar Mal hin und her.
Ja. Also Erde ist da sicher. Draußen halt. Dann beim Mars ist es ein bisschen näher. Da sind es nur 0,2 Millionen Kilometer. Aber selbst das ist ja ein beinahe Miss. Aber das, was eher das Beeindruckende ist, dass der erst am 1. Juli entdeckt worden ist. Ja? Weil er da, das ist ein Komet, wie wir glauben, dass der an so einen Schweif entwickeln anfängt, dass man wirklich gut sehen kann. Weil ein Kilometer großes schwarzes Stück Stein auf schwarzen Hintergrund zu detektieren, ist nicht ganz simpel. Selbst im Verroten ist es nicht ganz trivial. Und dementsprechend war es eher so ein, hups, wo kommt der plötzlich her?
Ja? Oh mein Gott, was ist das jetzt?
Ja, genau. Okay. Also das ist so diese... Also ich möchte nicht der Astronom sein, der diese dritte, vierte, fünfte Beobachtung macht, die notwendig ist, um die Bahnbestimmungen exakt durchzurechnen und draufzukommen, ui, da sind wir mit 90%iger Wahrscheinlichkeit im Fadenkreuz sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist er wirklich? Und das kann man auch nicht immer ganz einfach bestimmen. Das ist bei Kometen ganz schwierig, weil sie ihn von Nebelhülle umgeben. Da wissen wir nicht, wie groß das Projektil selber ist, wie bei dem zum Beispiel im 3E-Atlas. Und dann gibt es natürlich die Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also da sagt man, 100% weiß ich erst, wenn es wirklich Krach machen wird. Ja? Aber was mache ich mit der Information? In 15 Jahren werden wir mit 64,3%iger Wahrscheinlichkeit getroffen. Mhm. Entweder wir ignorieren es oder wir setzen alles dran, dass wir was dagegen tun. So, zu wem gehst du jetzt? Zu welchem Politiker gehst du hin? Sagt, in 4 Wahlperioden haben wir 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt wieder runterkommt. Ich glaube, dass die meisten Schulterzuckern sagen werden, 4 Wahlperioden, da bin ich schon in Pension.
Das bin nicht mehr ich dann. Ja.
Genau.
Okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. So, bei diesem jetzigen, du hast gesagt, Anfang Juli entdeckt, im Dezember ist es dann schon so weit, dass der in 2 Millionen Kilometern vorbei ist.
Genau, aber nur einmal, weil er so eine hyperbolische Flugbahn hat. Das heißt, es ist ein Mal vorbeikommender Asteroid und dann nie wieder.
Sieht man von dem, wenn der so groß ist, 2 Millionen Kilometer, bekommt man da irgendwas mit?
Nein, nicht wirklich. Der ist 13 Magnitude, das heißt, selbst mit guten Teleskopen praktisch nicht auszumachen, wenn er näher kommt. Es kommt ein bisschen darauf an, ob er einen Schweif ausbildet, der wirklich gescheit ist. Das hängt vom Wassergehalt ab und da sind wir noch ein bisschen im Dunkeln. Haha, no pun intended.
Bleiben wir da aber jetzt ganz kurz, möglichst pessimistisch, lass das Teil 2 Kilometer näher sein, das heißt, er wird direkt auf der Erde einschlagen, dann hätten wir den Salat, weil dann wüssten wir seit Juli, im Dezember ist es soweit, da werden uns die Lichter ausgehen.
Dann heiße ich nur noch Enjoy Life.
Dann hätten wir wirklich den Bruce Willis, den ganz echten gebraucht.
Ja genau, und das ist jetzt das Zweite, warum der Bruce Willis vielleicht nicht der Beste dafür wäre, also die Methode, nämlich das Ding einfach nuke it, zu sprengen halt. Weil, und jetzt kommt ein bisschen Physik da hinein, wenn ich das Ding aufspalte und von einem Projektil zu einem Schrotgeschoss mache, durch die vielen einzelnen Projektile, der Bahndrehimpuls bleibt im Wesentlichen derselbe. Sprich, ich habe einfach einen Schrotschuss statt an einzelnen Projektil, selbe kinetische Energie wird abgeliefert, das ist wurscht. Ja? Also ob ich spreng oder nicht, es hat denselben Effekt halt. Ja? Das heißt, das Einzige, was realistisch ist, ist, dass ich Jahre davor, deswegen muss ich eben frühzeitig das erkennen, irgendwo auf der Oberfläche so ein kleines Ionentriebwerk installiere, das vielleicht ein paar Kilogramm Schub machen tut, aber über die Jahre hinweg ein bisschen den Bahndrehimpuls verschieben dort. Und deswegen, um genau diesen Zehntel Grad die Bahnebene dreht, damit es uns nicht erwischt. Ja?
Das heißt, also ein Mini-Triebwerk eigentlich, aber deshalb Jahre, weil über die Jahre Kraft dahinter dann so klein ist, dass es lang braucht.
Ganz genau. Also sprengen ist eine schlechte Idee.
Und je weniger Zeit ich hätte, desto mehr Power bräuchte ich hinter einem Triebwerk, um den einfach ein wenig umzuleiten.
Genau.
Okay.
Und alleine das Aufsetzen, das Hinfliegen ist ja auch nicht trivial. Das hat man schon beim Hallischen Kometen, bei der Giotto-Sonde vor den 80ern gemacht, mit europäischen Raumschiffen zum Beispiel oder die Rosetta-Mission zum Beispiel, später dann beim Churyumov-Gerasimenko-Kometen. Das ist ja nicht ein Brocken, der langsam im Widescreen von links nach rechts durchrollt, sondern das ist ein Geschoss, ja? Das ist, sagen wir, im Vergleich, eine normale Gewehrkugel ist einen Kilometer pro Sekunde unterwegs. Das ist eigentlich ein bisschen eine schnellere Kugel eigentlich. Es hat das Ding aber, sagen wir, 40 Kilometer pro Sekunde. Also ich habe eine Kugel, die 40 Mal so schnell fliegt wie eine Gewehrkugel, dabei rotiert, eigene Schwerkraft hat, vielleicht sogar einen Mond hat einen eigenen. Und das muss ich langsam treffen, damit ich langsam ein Objekt aufsetzen kann, wie ein Triebwerk zum Installieren. das ist nicht ganz trivial.
Okay. Lass uns ganz kurz über die verschiedenen Möglichkeiten kurz sprechen. Ist jetzt das mit dem Triebwerk die einzige? Ich gehe jetzt die Liste mal durch.
Genau.
Also Sprengen hast du gesagt,
Sprengen,
nein, niemals.
Genau.
Gehen wir Schulnoten kurz. Sprengen hätte Schulnote?
Nicht genügend.
Fünf.
Ist ja, einfach fünf glatt durchgefallen, weil es hilft nichts. Ganz genau. Ja.
Dann wäre das kleine Triebwerk, das ich irgendwie anbringen muss, möglichst Jahre zuvor.
Genau, das würde ich durchaus als ein Gut bezeichnen. Machen wir ein Zweier draus, ja. Es gibt ein bisschen die andere Variante, nicht mit einem Triebwerk, sondern mit Segeln zu versetzen. Das heißt, ich installiere da große, wieder vor, du kennst eine Rettungsdecke aus dem Ersthilfekasten außer, ja, diese circa 2x2 Meter großen Gold-Silberdecken da, die machen wir zum Einwärmen, genau. Ja. Ich stelle vor, genau sowas, nur 500x500 Meter groß, ja. Dann würde der Lichtdruck der Sonne ausreichen, um über Jahre hinweg genügend Schub und Impuls zu übertragen, damit ich eine Bahnabweichung provoziere.
Lichtdruck der Sonne?
Ja, genau. Ah, wow. Okay. Ja, also so, die Sonne hat einerseits den Sonnenwind, den Teilchenstrom, den geladenen, und dann gibt es noch das Licht der Sonne in Form der Lichtteilchen, der Photonen. Ja. Und auch Photonen können einen Druck übertragen. Das merkt man im Alltag nicht, also nicht so, dass man jetzt am Baggersee von der prallen Mittagssonne weggeblasen wird. Ja. Aber der Effekt ist in astronomischen Dimensionen gedacht schon jetzt, was man manchmal berücksichtigen muss. Und das kann ich auch ausnutzen. Das hat auch die Planetary Society gemacht mit dem Light Sail Projekt, wo wirklich dann wie in alten Zeiten in der Hochseeschifffahrt die Segel entsprechend gesetzt hat, dass das Ding wegsegelt sozusagen. Das ist vielleicht sogar einfacher zum Installieren als jetzt ein Triebwerk. Da braucht man einen Treibstoff und eine Energiequelle, ja die oder da. Nur große Oberfläche heißt, ich habe auch viel Angriffsmöglichkeit für Mikrometeoriten. Die kleinen, frechen, kleinen Dinger mit ein paar Mikrometer, Millimeter, Zentimeter.
Die mir das dann wieder durchschlagen.
Genau. Und dann flattert es irgendwann einmal und dann hat es einfach nicht mehr recht viel Fläche.
Ansonsten ohne Mikrometeorit hätte die Sonne die Chance, das wegzublasen.
Genau, wenn das Segel groß genug ist. Es kommt darauf an, wie groß der Asteroid ist.
So wie bei deinem Beispiel am Baggersee, wenn ich da 3 Bier auf die Schnelle in der Sonne trinke zu Mittag, dann bläst mich die Sonne auch weg.
Wahrscheinlich, und die Bier blasen nicht auf.
Dann haut es mich um.
Ja, so ungefähr.
Okay, ich hätte jetzt ein bisschen Bedenken zuerst gehabt, habe dann aber selber gemerkt, na, Dummkopf, mit diesem Segel, ich habe jetzt eher so ein Windsegel im Kopf gehabt und wenn es dann so schnell da durchfliegt überall, dass das ja völlig vom Luftdruck reißt, nur Weltraum, Vakuum.
Genau.
Das heißt, obwohl es so schnell ist, würde das da hinten recht lose dranhängen, weil da ist keine Luft als Widerstand.
Das kann mit 2000 Kilometer pro Sekunde fliegen und hat keinen Luftwiderstand. Halt. Ja, ist wirklich der Photonendruck, was es machen
darf. Da tut sich sonst nichts.
Genau, richtig.
Da ist kein Luftwiderstand, kein Wind, da ist nur Photonenwiderstand.
Genau.
Crazy.
Dem würde ich dementsprechend vielleicht der befriedigend bis genügend gehen. Also es könnte noch durchrutschen, aber ich würde mir nicht mein Leben darauf verwetten wollen. Ja? Sagen wir so.
Das heißt, beim Triebwerk wäre eigentlich das Beste.
Ja, eigentlich, das ist der Konsens. Ja. Der Ionentriebwerk oder irgendwas, was lange Zeit weg einen Schub geben kann. Ja.
Und gibt es Überlegungen, weil du hast jetzt natürlich gesagt, auf so einem Teil zu landen, alleine das ist schwierig, weil 40 Mal so schnell wie eine Kanonenkugel, das dreht sich selbst, hat vielleicht eigene Monde, hat eigene Anziehungskraft etc., dass man einfach irgendwie vor dem herfliegt und dann irgendwas hat, was so, weißt du, wie bei den, keine Ahnung, irrsinnig langen LKW, die haben ja dann auch meistens so kleine Autos vorne dran, die da ein bisschen vorfahren, den Verkehr ein bisschen steuern, regeln, das lange Teil dahinter aufhalten, wie auch immer, dass irgendwas vor diesem Asteroiden fliegt, weil da muss ich nicht drauf landen, muss nur davor fliegen.
Ich muss den Impuls übertragen.
Hat dann einen riesen Föhn hinten dran, wo ich die Umlaufbahn ändere oder?
Nö. Ich meine, es gibt da Science-Fiction-Konzepte, wo man dann mit hinterher fliegt, mit Seilen dann und das Triebwerk einfach nachschleppen tut halt, aber das ist ein bisschen, glaube ich, zu analog zu einem Lotsenschiff im Hafen von Rotterdam, was das große Tankschiff verschleppen tut oder sowas. No, you don't. Du musst den Impuls übertragen, ganz simpel. Du brauchst einen physischen Kontakt, der wirklich dann Kraft übertragen kann. Also am besten wäre schon, das auf der Oberfläche zu verankern, indem man einfach ein paar fette Harpunen reinschießt, die sich dann festhalten können. Das hat man auch bei der Rosetta-Sonde probiert, bei den vielen Ländern. Ja, nur war das Problem, dass die Harpunen nicht gezündet haben. Da dürfte wahrscheinlich dieser Treibsatz nicht ordentlich losgegangen sein, wie wir glauben. Also auch das ist nicht trivial. Also es wird auf jeden Fall schwierig sein und ich muss ja das ganze Raumschiff zuerst mal entwickeln und bauen. Und das ist die nächste Hürde, denn wir wissen, komplexe Raumfahrtmissionen brauchen oft Jahre der Planung, Und wenn ihr dann die erste Konzeptstudie sagt, ja, boah, in zwei, drei Jahren haben wir das eh gestartet und der Einschlag ist in anderthalb Jahren, dann brauche ich das Projekt gar nicht anfangen. Also, da gebe ich es lieber für Prosecco und gutes Essen aus.
Wobei man hat ja auch gesehen, Stichwort Corona, ohne diese Schublade zu weit aufzumachen, je mehr Angst mitschwingt, je mehr uns der Hintern offen steht, desto schneller gehen Dinge, die man sonst niemals für möglich gehalten hätte. Ich nehme an, auch richtig. Bei so einem Szenario würden viele bürokratische Wege in ganz neuen Geschwindigkeiten ablaufen. Oder
da
doch
muss,
nicht?
Da muss der Leidensdruck hoch genug sein, weil wir in Österreich würden sagen, das macht die NASA sicher. Ja? Die Franzosen sagen dasselbe. Jeder zeigt die NASA. Die NASA sagt, da brauchen wir Unterstützung internationale dafür halt. Ne? Und da geht es hin und her. Da wird verhandelt, bis zu spät ist. Also es fühlt sich, glaube ich, keiner wirklich so zuständig, weil es die anderen genauso treffen dort. Also hofft man, die anderen machen was. Also ich glaube nicht, dass wir einen Mechanismus haben, der wirklich uns handlungsfähig macht. Ja? Und dann kommen eben die Wahrscheinlichkeiten dazu. Weißt du, ob du den Film kennst, Don't Look Up?
Ja.
Da ist genau das Problem, ja, wo dann die Berechnungen von der Wissenschaft, wer den Film nicht kennt, also es wird beobachtet, dass ein Asteroid auf die Erde kommen dort halt und die Politiker, die völlig unfähig sind, man möchte jetzt nicht mit den Parallelen zu aktuellen Politikern auf den nordamerikanischen Kontinent ziehen, aber die verkacken es einfach. Ja. Und der Komet, nein, spoilern wir nicht, wie es ausgeht. Aber das ist diese typische Szene drinnen, ein Wissenschaftler, der sehr seriös ist, im Weißen Haus, im Oval Office halt, legt die Wahrscheinlichkeiten da, dass der zu 80%, sag ich jetzt mal, in der Kommizahl sagt, er einschlagen wird. Und die Präsidentin sagt, also um 20% Chance, dass er nicht einschlagen wird. Ja, das stimmt. Dann machen wir 50% draus, ja. So.
Ich habe mit dem Sharpie. Die große, auch die Klimafrage einfach dann immer herausgesehen bei diesem Film, was ja aktuell auch ein Thema ist, das jetzt bei vielen aktuell natürlich entsprechend unter den Nägeln brennt und wo man ja auch ganz viel, ich sage mal, Gegenströmungen hat. Ist doch gar nicht so schlimm, was die immer haben. Das hat es doch immer schon gegeben und auch ganz viele Parallelen
und
tauchen
dann
da in
kommt
dem
noch,
Film
auf. Ist es erst in ein paar Jahren, also noch betrifft es mich nicht, und vielleicht haben wir ja Glück oder so. Warum sollten wir es 3% des Bruttonationalprodukts, sofern wir auf die Lebensrettung der Welt verwetten halt, ja?
Ich höre aber da trotzdem dann einiges an Pessimismus jetzt auch bei dir heraus, da sind drohende mögliche Probleme, auf die wir eigentlich dann trotzdem nicht genug vorbereitet sind.
Ja, streng genommen, es muss nicht mal unbedingt ein globaler Killer sein. Wenn es ein Objekt ist mit, sagen wir, ein paar Metern Durchmesser und das Ding stürzt über Innsbruck ab, ja, dann gibt es kein Innsbruck mehr. Ja. Weil es gibt so die Faustregel, ja, die kommt auf Einschlagwinkel und die kinetische Energie drauf an und so weiter, aber grob gerechnet hat im Schnitt ein 1-Meter-Brocken die Sprengkraft einer Hiroshima-Atombombe. Ja, das geht einfach
ein Meter Brocken reichen, um eine Stadt wie Innsbruck auszulöschen.
Ja, im V-Quadrat halbe. Und das Quadrat in der Geschwindigkeit ist einfach der Killer da. Die Masse ist wurscht, ja, das ist nicht so das Thema. Die Geschwindigkeit ist das Problem. Ja. Und das heißt, wenn ein Objekt kommt mit, sagen wir, 100 Meter Durchmesser, dann ist halt ein Bundesland weg. Ja? Ist auch nicht gerade lustig. Wenn es München ist, ist das wirtschaftlich für ganz Europa schon ein Thema zum Beispiel. Ja? Das sind jetzt so Gedankenspiele natürlich. Da haben sich Kollegen wirklich sehr tief hinein getigert in diese Thematik. Da gibt es dementsprechend so eine Torino-Skala. Die Torino-Skala, die sagt, wie schlimm ist es? So wie es die Skala gibt für die Erdbebenstärke, zum Beispiel gibt es sowas auch von 1 bis 10 auf der Torino-Skala halt, von 1 schön anzuschauende größere Sternschnuppe bis hin zu 10, das war's. Ja.
Also und 10 der globale Klima.
Genau. Also das ist so ein System. Weil natürlich auch die Frage ist, ja, wer sagt denn wem, dass es ein Problem gibt? Ja? Weil wenn ich diese eine Messung mache, die es einen Ausschlag gibt, zu sagen, ja, das stürzt drauf ein, halt, gehe ich damit jetzt zur Regenbogenpresse oder rufe den Bundeskanzler an und so. Das heißt, die Frage, wie gehe ich mit der Information überhaupt um, ist eine, die heiß debattiert wird auf Ebene der Vereinten Nationen auch. Ja? Vielleicht jetzt ganz wild gedacht, was wäre, wenn ich merke, hoppla, es ist sowieso zu spät und morgen schlägt der große globale Killer ein, sage ich überhaupt etwas. Ja? Also das ist völlig spekulativ natürlich jetzt. Ja?
In dem Fall wahrscheinlich eher nicht.
Mhm.
hat man Frage, jetzt zumindest ja. in den genau, Filmen genau. immer die Angst vor der Massenpanik ja. etc.
Genau, genau. Und da sind wir so bei Emmerich-Filmen 2012, mhm. wo dann die Merkel sich im Großschiff dann auf die Himalayas rettet, um dem globalen Tsunami zu entgehen.
Ich fasse kurz zusammen. Wir wären natürlich gut beraten, es möglichst früh zu wissen, sprich Jahre im Vorfeld. Egal, was dann passiert, es wird eine teure Geschichte, mhm. Entsprechende Raumschiffe zu bauen, dahin zu fliegen, die Technik zu haben, sei es über kleine Triebwerke, Sonnensegel.
Oder ja, oder einfach die Antriebstechnologie, die genaue Bahnbestimmung und so weiter. Ja.
Sprengen scheidet aus. Okay, ich habe genau. viele Jahre, ich habe hohe Kosten, ich habe zweifelhafte Verantwortlichkeiten. Mhm. Ist es die NASA? Sind es die Amis? Ist es China? Ist es Europa? Sind es am besten doch alle zusammen? Und habe dann die große politische Entscheidung, investiere ich jetzt richtig viel Geld in Energie etc. für irgendetwas, das in vielen Jahren passiert und auch das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Und eigentlich ist es noch ein bisschen schräg, wenn man daran denkt, dass die Natur uns ja ständig Beispiele zeigt, was alles passieren kann. Jeder Krater auf dem Mond ist ein Zeugnis davon. Jeder Krater auf dem Mars. Jede Sternschnuppe, die wir sehen, ist ein Statement der Natur, die uns fragt, na, wie geht es euch an Raumfahrtprogramm?
Und bei euch so? Wie läuft's?
Ja.
Soll ich meinen großen Bruder mal vorbeischicken? Eieiei, okay, genau. jetzt brauchen wir noch irgendwo was Positives, was Optimistisches, weil bis jetzt waren wir doch recht düster. Also das Ganze ist eine Geschichte.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt in den nächsten 1000, 5000, 10.000 oder 100.000 Jahren passiert, kann man sagen, ist entsprechend gering.
Genau, das kann man schon sagen. Wir sind Gott sei Dank zu kurzlebig, als dass wir uns über das heute Sorgen machen müssten. Aber langfristig für die Ökosphäre der Erde ist es natürlich ein Thema, war es auch immer schon in den Milliarden Jahren des Extended
Space. Das heißt, dass ich die Zahl richtig im Kopf habe, bis die Sonne irgendwann so groß wird, dass da bei uns im Sonnensystem sowieso alles vorbei ist, sind wir irgendwo bei was? 4,5 Milliarden Jahre?
4,5 bis 5 Milliarden Jahre, genau.
Und demnach in diesen nächsten 4,5 bis 5 Milliarden Jahren wären aber wahrscheinlich viele globale Killer immer wieder dabei.
Also da reden wir schon von ein paar Dutzend, was zu erwarten sind. Also das kommt auf welche Größe man sich anschauen tut, aber so ein Kilometerbrocken, also die globalen Killer sind schon so alle 10 bis 100 Millionen Jahre zu erwarten. Ja, das haben wir immer wieder gehabt, auch bei den großen Spezies. Also die Dinosaurier zum Beispiel, die vor 65 Millionen Jahren ausgerottet worden sind, das ist so ein Beispiel für so einen globalen Killer.
Wo wir sogar der Einschlag gerade sind. Weiß man das?
Ein paar wenige Kilometer. Genaue Zahl weiß ich es nicht, aber man hatte vor der Yucatan-Halbinsel bei Mexiko wirklich auch im Meeresboden die Kraterränder unter vielen, vielen Schichten Sediment entdeckt und kann das auf diesen Fall zurückführen. Ist ganz witzig, weil mit dem Asteroiden sehr viel Iridium auf die Erde gekommen ist und dieses Iridium beim Einschlag weltweit in der Atmosphäre verteilt ist und so ein Marker für die Paläontologen geworden ist. Weil wenn immer diese schwarze Linie in den Gesteinsschichten zu sehen ist vom Iridium, kann man sagen, alles was drunter ist, ist öder als Dinosaurier, alles was drüber ist, ist leicht. Das ist so ein bisschen eine 12-Uhr-Zeiger. Ja?
Okay, also Iridium ist...
Iridium ist ein klassisches Material, was bei manchen Asteroiden in großer Menge vorkommt halt und bei uns halt Berühmtheit bekommen hat. Die KT-Grenze in der Paläontologie, also die Kreide-Tertiär-Grenze, wo eben dieser Einschlag gewesen ist, ist markiert wirklich auf das Jahr genau von dem Einschlag.
Das heißt, da war die ganze Welt wirklich irgendwie mit diesem schwarzen Film mehr oder weniger bedeckt.
Ja, ausgewaschen, kann man durchaus sagen. Es war ein globaler
Aerosol. Das war vor den Meteoriten, das war danach.
Genau. Ja.
Sehr spannend. 65 Millionen Jahre, bis jetzt ist noch nichts derartiges passiert, weil du auch sagst, am Mond, man sieht es dann immer, wie häufig wäre sowas am Mond oder was wäre, wenn irgendein Asteroid uns einfach ähnlich wie beim Billard, uns den Mond wegkickt.
Das wäre blöd. Das wäre blöd, weil wir brauchen den Mond. Der Mond ist unser kleiner Bruder. Wir sprechen eigentlich von Doppelplanetensystem, streng genommen. Und der ist nicht nur schön zum Anheulen für die Wölfe auf Nacht, sondern der hat tatsächlich auch bahnstabilisierende Einflüsse. Zum Beispiel, wenn der Mond uns weggeschossen werden würde oder zerstaubt wird, sagen wir mal, okay, der schöne Effekt wäre, es gäbe ein paar Millionen Jahre Ringe um die Erde rundherum. Das ist cooles Foto, glaube ich, schönes Selfie. Problem ist, wenn der Mond wegfällt, dann fallen die Gezeiten weg. Gut, das ist ein nice to know halt. Problem dabei langfristig ist, dass die Erde zum Eiern anfangen dort und deswegen die Erde alle paar 10.000 Jahre Polkippen hätte von bis zu 60 Grad. Das heißt, dass dann alle paar 10.000 Jahre dann Innsbruck der Nordpol wäre, mit entsprechenden klimatischen Bedingungen auch dahinter und ein paar Jahre später wieder am Äquator ist zum Beispiel.
Okay, also wir würden das da ist gerade super. Ja. Völlig hin und her switchen zwischen taumeln. Nordpol, Äquator,
genau.
Etc.
Das ist eine ziemlich klimatische Herausforderung. Also da ist da wäre der Klimawandel nur ein Lärcherschaß dagegen.
Genau. Völlig verrückt. Ja. Also ohne Mond wäre es das nächste No-Go. Das heißt, auch auf unseren Mond müssten wir entsprechend aufpassen.
Würde ich auch mitschützen.
Der große Bruder auf den kleinen Bruder.
Ja.
Müssen wir fest aufpassen. Ja. Ja. Was wäre, wenn es irgendeinen anderen Planeten erwischt?
Also, dass wirklich ein Planet aus der Bahn geworfen wird oder es zum Zerstören kommt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die Objekte, also die Planeten selber so derartig massiv sind. Ich meine, du musst dir vorstellen, die Erde hat einen Durchmesser von 12.500 Kilometer. Und wenn da ein Kilometer Brocken kommt, das ist nicht einmal ein Anecken von einem Blatt Papier, was auf den Schreibtisch fällt. Ja.
Okay, ja.
Die wirklich ganz großen Kollisionen, die sind schon länger her, beim Merkur zum Beispiel. Oder aber auch bei der Erde, der Mond ist eine Folge eines großen Einschlages. Das Objekt nennt sich Theia, oder hat man so genannt, der in der Frühzeit der Erde ist ein maßgroßer Himmelskörper auf der Erde eingeschlagen und hat das Material freigesprengt, das dem nachher der Mond geworden ist. Also der ganze Mond ist eigentlich eine Erinnerung an solche Mega-Einschläge. Aber die sind sehr, sehr selten geworden im Laufe der Jahrmilliarden.
Jetzt Moment. Genau. Da war ein Asteroid, der war so groß wie der Mars und ist auf der Erde eingeschlagen.
Richtig, genau.
Und da
in der Frühzeit
herausgesprengt.
Und da ist ein Haufen Dreckzeug rausgesprengt worden, ein guter Teil der Kruste auch. Das hat sich in der Umlaufbahn der Erde gesammelt und daraus ist dann der Mond gewachsen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die globale Dichte des Mondes gleich der Krustendichte der Erde ist und die Mineralogie so ganz, ganz, ganz ähnlich ist.
Und warum ist der Mond dann so schön rund? Weil ich kenne das von Steinen im Wasser, die werden nicht durchs Wasser abgeschliffen, aber beim Mond.
Weil er schwer genug ist. Also das hängt von mehreren Parametern ab halt, aber wenn ich mehrere hundert Kilometer Größe überschreiten, das ist beim Mond der Fall, ja, dann gibt es durch die Eigenschwerkraft sehr starke hydrostatische Kräfte, die dich in die Kugelform zwingen. Deswegen sind alle großen Objekte, die in sich geschlossen sind, materiemäßig, Sterne, Planeten, große Asteroiden, sind ja alle kugelförmig.
Das heißt, der Mond war aber, nehme ich an, wenn da so ein riesengroßer Asteroid auf der Erde einschlägt und das Teil quasi herausreißt, dann wird er nicht so rund am Anfang gewesen sein.
Genau, das wären wahrscheinlich Myriaden von Teilen gewesen sein. Von klein bis groß, von halber Nordkette bis hin zum mikrometergroßen Staubteilchen. Und die haben sich dann durch Eigengravitation zusammengesammelt und dann sind die hydrostatischen Kräfte groß genug geworden, dass er in die Kugelform gekommen ist.
Das heißt, er war davor ein Brocken wie ein Berg und was Kleines und was Größeres und
dann
hin und her und
dann
durch die Gesamtdichte irgendwo.
Durch die Eigenschwerkraft, ganz genau.
Ist er rund geworden.
Genau, wie bei allen Planeten sonst auch.
Die sind einfach groß genug, schwer genug und da sagt das Universum, rund ist genau dein Ding,
ganz
werde
genau.
Rund.
Richtig, genau.
Völlig, teilweise sprachlos. Ja, ich würde eigentlich nur gerne da sitzen und irgendwie so große Augen machen und staunen. Boah,
wäre gerne dabei gewesen mit dem Teleskop in der Umlaufbahn.
Okay,
cool.
Also der Mond war davor nicht rund und der Mond ist ein bisschen ein herausgefetztes Teil aus der Erde.
Ganz genau, ja.
Wie groß ist der Mars im Vergleich zur Erde?
Ein Drittel so groß ungefähr.
Okay, also wenn dann ein Teil einschlägt, ist ein Drittel so groß ist wie man
dann
selbst.
Dann hält man den nächsten Mond, ja.
Okay, das ist dann, weil wir heute schon oft beim Beispiel waren, großer Bruder, kleiner Bruder, das ist dann so, als würde es vom kleinen Bruder eine ganz saftige Watschen.
So
spürt
ungefähr.
Man dann schon gut.
Das wäre, globaler Killer wäre wahrscheinlich die Untertreibung dann.
Okay, völlig crazy. Okay. Also Mond wollen wir aufpassen, die globalen Killer gibt es tatsächlich. Wir werden jetzt aber schon noch viele Jahre haben, bis er kommt.
Vielleicht, wenn wir jetzt einen Ausblick haben wollen, der ein bisschen weniger depressiv machen, dieses, wir sind die erste Generation, die technische Möglichkeiten hat, überhaupt prinzipiell an Abwehr zu denken. Alle anderen vor uns waren unwissend und nicht in der Lage, das technisch zu machen.
Wir wären in der Lage.
Wir wären die Ersten.
Ja. Und sonst hilft beten.
Ja, genau.
Ich habe es geahnt, gell, wenn man dann einem Astrologen mit dem Beten kommt. Ja.
Hast du gerade Astrologe gesagt?
Habe ich Nein.
Doch. Ich glaube schon.
Astrologe.
Ja, bitte drei Vater unser, gell?
So, ich bekreuzige mich einmal. Amen, entschuldige mich gerne. Falls ich bezweifle es, aber na, du wirst recht haben, ein Versprecher. Es war natürlich nur ein Versprecher. Ich glaube, wir lassen es für heute gut sein. Wir haben einiges gelernt über Asteroiden, was da dahinter steckt. Dass es tatsächlich eine Bedrohung ist, dass aber, ich sage mal, die Zeit so weit auf unserer Seite ist, dass man das vorerst guten Gewissens ein bisschen auf die lange Bank schieben kann.
Absolut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn wir raufblicken, vertrauensvoll in den Nachthimmel, es sind nicht nur Gefahren draußen, es sind auch Wunder, die darauf warten, entdeckt zu werden. Sehr mit diesem Sinne, on to Mars.
Live Radio Lift Off. Der Live Radio Podcast mit Astrophysiker Gernot Grümer.